Kurve da oben. Das heißt, dann sieht das Teilchen erst die volle Spannung und dann baut sich die Spannung schon wieder ab. Ja. Und das müssen wir halt reinbringen. Und deswegen unterscheidet sich die Beschleunigungsspannung von der Resonatorspannung. Resonator baut die Spannung auf, aber Beschleunigungsspannung ist die Spannung, die das Teilchen dann effektiv sieht. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hier mein Beschleuniger, ja, der hat 1 Megavolt, dann müsstet ihr fragen, ja, baut er 1 Megavolt auf oder werden die Teilchen effektiv dann mit 1 Megavolt beschleunigt? Er könnte das eine oder das andere meinen. Und deswegen haben wir einmal U0, die Resonatorspannung, und die Effektivspannung UA, A für Accelerating, das, was das Teilchen effektiv beschleunigt. Manchmal wird das auch als UEFF effektiv bezeichnet, meint dann aber das immer das Gleiche. Also A und effektiv, die Indizes, manche benutzen lieber das, manche das. Okay, also müssen wir über dieses Feld, jetzt müssten wir integrieren und dann hätten wir UA. Gut, kommen wir doch gleich dann zur dritten Größe, das ist der Laufzeitfaktor. Und jetzt seht ihr hier die Formel, da steht ja viel drin, aber im Prinzip ist das ganz simpel. Ihr tut einfach nur die Spannung, die das Teilchen sieht, ist nichts anderes wie das, was hier über dem Bruchstich steht, teilen durch die Spannung, die der Resonator hat. Ja, und das sind die Integrale von den vorigen Folien einfach eingesetzt. Ja, und dann haben wir den Laufzeitfaktor T. Das heißt, das Teilchen sieht immer weniger als die volle Spannung. Der Laufzeitfaktor kann nie 1 sein, weil das würde bedeuten, es würde keine Zeit vergehen. Das Feld ist im Spalt aufgebaut und das Teilchen läuft durch, ohne dass das Feld sich wieder abbauen kann. Selbst wenn die Teilchen Lichtgeschwindigkeit haben, ist der Faktor unter 1, weil Lichtgeschwindigkeit ja auch endlich ist. In der Zeit ist auch ein Zeitraum, in dem sich das Feld verändert im Spalt. Deswegen ist der Laufzeitfaktor immer kleiner 1. Und ein Mensch, der Beschleuniger entwickelt und designt, sollte halt auch darauf achten, dass der Laufzeitfaktor nicht zu klein wird. Weil da habt ihr vielleicht, das bedeutet nämlich dann nichts anderes, ihr habt eine große Spannung, aber irgendwas ist in eurem Design schiefgelaufen, weil das Teilchen effektiv nicht die richtigen Spannungen sieht. Da müsste man was an den Spaltlängen anpassen, ja, die vielleicht kürzer machen, so dass weniger Zeit vergeht, während das Teilchen die Hochfrequenz im Spalt passiert. Gut, die Integralgrenzen, wir wollen jetzt immer einen Laufzeitfaktor für ein Beispiel ausrechnen. Und die Integralgrenzen, vorne haben wir immer von 0 bis L integriert. Die wählt man, damit man es in der Integration sich einfacher macht, günstigerweise von minus L halbe bis plus L halbe. Ist die gleiche Distanz, aber wir haben jetzt den Nullpunkt einfach in die Mitte geschoben, anstatt den Nullpunkt hier nach links zu setzen, also an den Anfang des Resonators zu setzen, sind wir jetzt in der Mitte. Gut, und das ist jetzt ein Resonator, der ist total simpel, der hat noch nicht mal diese Driftröhrchen, die ich an der Tafel gezeichnet habe am Ende, aber auch ohne die Driftröhrchen würde der, wenn der ein Loch an der Strahlachse hat, schon mal beschleunigen. Aber jetzt die Frage, welches Feld sind die Teilchen effektiv und wie ist der Laufzeitfaktor? Gut, also dafür bilden wir das Integral über das elektrische Feld mit diesem Cosinus-Term. Die Beschleunigungsspannung hat einen Cosinus-Term, das kann man auch ausdrücken durch die Euler-Funktion. Also E hoch I Omega T, wenn man davon einen Realteil nimmt, landet man ja direkt beim Cosinus. Und das T drücken wir jetzt aus durch Z geteilt durch Beta C. Ist ja nichts anderes wie V ist gleich S durch T. Ja? Wir wollen das T anders ausdrücken, also haben wir T gleich S durch V. S, die Strecke, ist hier nichts anderes in den Koordinaten als das Z. Und V, die Geschwindigkeit, ist nichts anderes wie Beta C, wenn man das mit einem relativistischen Ausdruck hier einsetzen möchte. Okay, das Ganze integriert. Hier haben wir die Standfunktion. Wenn man eine E-Funktion integriert, das geht sehr, sehr einfach. Einfach das Ganze nach vorne ziehen im Kehrwert und die E-Funktion selbst bleibt drin stehen. Das kennt ihr alle. Hat man die Integralgrenzen, das heißt obere Grenze minus untere Grenze, das ist nichts anderes ausgerechnet hier in den runden Klammern. Und gleichzeitig wurde ja auch noch der Bruch davor erweitert, einfach oben L und unten L hingeschrieben. Das heißt mal 1 multipliziert, darf man auch jederzeit tun. Und dann dann kommt man zu dem schönen Zusammenhang, dass man hier etwas sieht, was direkt wieder in einem Sinus entspricht. Wundert uns auch nicht, weil hätten wir hier gleich den Kosinus stehen gelassen, wäre bei der Integration vom Kosinus auch ein Sinus rausgekommen. Aber integrieren, da macht man es sich halt oftmals einfacher, wenn man die E-Funktion nimmt. Wäre halt in dem einfachen Beispiel auch kein Thema gewesen, den Kosinus das durchzurechnen. Aber gut, jetzt sehen wir, okay, das entspricht wieder dem Sinus. Und das I, was durch die Integration hier runtergekommen ist, kürze ich dann auch gerade wieder raus. Ja? Also haben wir auch gar nichts Komplexes mehr drin. Die Exponenten drücken wir aus. Die Exponenten hier entsprechen dem X in dieser allgemeinen Sinusdarstellung. Okay, also landen wir, wenn wir hier den Sinus wieder einsetzen, landen wir gerade hier. Ja, und da haben wir ein Sinus X durch X. Hier steht jetzt Fourier-Transformierte der Feldverteilung. Ja, das eine Fourier-Transformierte vom Kastenpotential, das ist gerade die Funktion Sinus X durch X. Ähnlich wie bei einem Doppelspaltexperiment erhält man auch diese Sinus X durch X-Funktion. Das ist die mit dem Maximum bei 0 und dann diesen Schwingern zur Seite. Ja, weil das wundert uns jetzt auch nichts, dass das direkt die Fourier-Transformierte vom Feld ist, weil wenn man sich es mathematisch anguckt, was eine Fourier-Transformation ist, da haben wir das hier auch gemacht, ungewollt. Wir wollten ja keine Fourier-Transformation machen, aber letztendlich lief es aufs Gleiche hinaus. Wir wollten ja eigentlich nur das Feld integrieren. Gut, aber jetzt haben wir diesen Ausdruck für die Beschleunigerspannung und wir wollen den Laufzeitfaktor bestimmen. Der hängt jetzt von der Frequenz ab, von der Länge. Wir wählen jetzt mal die Länge fix. Und zwar eine typische Länge. Was ist eine typische Länge? Eine typische Länge wäre, dass das Teilchen ein Feld durchläuft von einer halben Schwingungsperiode. Länger dürfte es nicht sein, dann würden wir ja wieder abbremsen. Warum? Wenn das eine Schwingungsperiode ist, von Maximum zu Maximum, oder besser gesagt von Nullstelle zur gleichen Nullstelle, wo die Periodizität erhalten ist, dann wollen wir nicht länger gehen als eine halbe Schwingungsperiode, weil dann würde unser Teilchen, wenn es sich immer noch im Spalt befindet, negative Felder sehen. Das heißt, wir dürfen auf keinen Fall außerhalb dieses Bereichs sein. In der Realität wählt man den noch ein bisschen enger, aber jetzt in diesem Fall, den wir jetzt betrachten, sagen wir, okay, die Länge, nehmen wir direkt diese halbe Schwingung des Kosinus mit. Das ist nichts anderes wie die Definition hier unten. Unsere Länge entspricht einer halben Schwingungsperiode. Gut, und hier ist noch ein kleiner Fehler, weil hier wurde die Schwingungsperiode einfach durch F ausgetauscht. Und das ist, wenn man F, wir wollen ja hier ein Omega einsetzen, also hier wurde ein F durch ein Omega ersetzt, dann kommt der Faktor 2π rein. Das heißt, die 2 kürzt sich raus und hier müsste ein Omega anstatt der 2 stehen. Und dann kommt man vom Laufzeitfaktor auf diesen Term. Warum ist denn jetzt das der Laufzeitfaktor? Wo steht denn hier Laufzeitfaktor? Ja, hier ist das UA und das E0L, das ist ja direkt das U0. Ja, und wenn wir das UA teilen durch das E0L, dann haben wir das T. Ja, ich kann ja nochmal zurückschalten, um das klar zu machen. Die Resonatorspannung, das U0, wenn wir die auf integrieren, Integral über ein konstantes Feld, ist E0L. Das ist genau das, was hier vor dem Integral steht. Das heißt, der Bruch von dem geteilt durch dem ist direkt das T. Und dann auch hier das L entsprechend gewählt, dann kriegen wir raus, der Laufzeitfaktor ist 2 durch Pi in diesem Fall. Also kleiner 1 und einfach nur, um so Größenordnung zu haben, wo landet man, wenn man was macht. Das Ganze könnte man noch optimieren, indem man die Spaltlänge anpasst, hier Triftröhren draufsetzt, aber einfach mal, um den Laufzeitfaktor ausgerechnet zu haben. Und jetzt wollen wir mal schauen, was passiert, wenn man den Laufzeitfaktor falsch wählt. Wir haben jetzt hier Kurven mit verschiedenen Teilchengeschwindigkeiten. Wir haben eine Struktur, die hat, gucken wir uns jetzt einfach mal erstmal nur die schwarze Kurve an. Also eine Struktur mit nur einem Spalt und das Teilchen, was da durchläuft, okay, das hat einen gewissen Laufzeitfaktor. Wir haben gesagt, wenn es instantan durchfliegen könnte, ohne dass Zeit vergeht, dann wäre theoretisch der Laufzeitfaktor 1. Aber ihr seht, die 1 wird nie erreicht, auch für ganz hohe Teilchengeschwindigkeiten, also ganz hohe Betas, nicht. Und je kleiner die Teilchengeschwindigkeit wird, desto mehr Zeit vergeht, in der sich das Feld wieder abbaut. Das heißt, desto weniger Spannung sieht dann das Teilchen. Das heißt, desto weiter fällt auch der Laufzeitfaktor ab. Und irgendwann wird er dann halt logischerweise auch negativ werden. Irgendwann, wenn das Teilchen genau eine Periode mitkriegen würde, dann würde F netto 0 rauskommen. Und wenn es dann wieder mehr als eine Periode sehen würde, weil es einfach so langsam ist, dass es so lange in den Spalt verweilen kann, dann wird es beschleunigt werden, abgebremst und dann wieder ein bisschen beschleunigt. Aber dann ist ja jedem intuitiv klar, dass das keine effiziente Beschleunigung ist. Das heißt, man muss sich diese Kurven hier angucken und schauen, wo sitzt man sich denn idealerweise hin. Und in der Realität haben wir ja nicht nur einen Spaltstrukturen, sondern Strukturen mit mehreren Spalten. Das bedeutet ja, man müsste mehrere Spalten aufeinander anpassen. Das minimiert den Akzeptanzbereich der Geschwindigkeit. Kann man sich auch intuitiv vorstellen. Man kommt in den ersten Spalt rein. Wenn ich da reinkomme und schneller werde und die Abstände der Spalt periodisch sind mit der Hochfrequenz und ich war im ersten schon falsch, dann komme ich im zweiten noch viel schlechter rein. Das heißt, der Akzeptanzbereich ist kleiner. Ich habe eine Struktur mit mehreren Spalten und wenn ich da eine ideale Geschwindigkeit habe, auf die genau die Spaltabstände designt wurden, dann komme ich da auch gut durch. Aber wenn ich abweiche von der Geschwindigkeit, dann wird es umso schlechter. Bei einem Spalt sind die Fehler noch nicht so groß. Okay, dann ist es das Teilchen in den Spalt durchgelaufen, das war nicht ganz optimal. Wenn es danach aber wieder einen Spalt gibt in der periodischen Abstand und hier war es nicht optimal, ja, dann wird sich ein Fehler aufschaukeln. Okay, hier wurde eine Dreispaltstruktur genommen, das ist die rote Kurve, und die wurde von den Spaltabständen so designt, die Spaltabstände sind jetzt mal konstant, dass sie für eine Teilchengeschwindigkeit von 20% Lichtgeschwindigkeit im richtigen Abstand wären. Das Teilchen, was am Anfang reinkommt, hat noch keine Lichtgeschwindigkeit. Im ersten Spalt hat noch keine 20% Lichtgeschwindigkeit. Im ersten Spalt wird es beschleunigt, dann hat es vielleicht 20% Lichtgeschwindigkeit und der mittlere Spalt, der macht es ja dann noch schneller. Das heißt, im letzten Spalt hat es mehr als 20% Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet, bei einer Dreispaltstruktur, wir würden im ersten Spalt irgendwo hier sein, im zweiten Spalt, da würden wir einen guten Laufzeitfaktor haben und im dritten wird es wieder schlechter sein. Der Akzeptanzbereich ist kleiner und bei einer 11-Spaltstruktur ist der noch kleiner. Was bedeutet das für den Beschleunigerbau? Wenn wir niedrige Energien haben und sich die Teilchenenergien, die Teilchengeschwindigkeiten noch schnell ändern, dann machen lange Strukturen keinen Sinn, weil ich aus diesem Akzeptanzbereich des Beschleunigers rauslaufe. Bei hohen Geschwindigkeiten, wenn ich schon annähernd relativistisch werde, dann tut sich nicht mehr so viel beim Beta. Dann kann ich auch eine lange machen, eine lange Struktur bauen, die neben. Und dann komme ich durch, ja, dann variiere ich vom Beta nur noch im kleinen Bereich. Natürlich würde ich die nicht auf 0,2 Beta designen, sondern würde die dann auf das entsprechende Beta hier hinten designen. Aber der Akzeptanzbereich bleibt klein, passt dann aber trotzdem. Ist ungefähr klar, wie ich das hier versuche rüber zu... Ist nicht ganz einfach. Andere Methode, wir haben jetzt hier gesprochen von konstanten Spaltabständen. Andere Methode wäre, die Spaltabstände variabel von immer der Teilchengeschwindigkeit anzupassen. Ja, wenn ihr hier im Flur schaut, da steht ein Modell rum von der IH-Struktur und dann seht ihr, die Triftröhrchen, die werden immer länger. Und da wurde nichts anderes gemacht, als die Geschwindigkeit von Spalt zu Spalt immer anzupassen, um immer den optimalen Laufzeitfaktor mitzunehmen. Okay, ab und zu ist da mal ein längeres Röhrchen drin, da macht man dann Phasensprünge, um zu fokussieren, aber das... Im simplen Fall gilt das und viele Strukturen werden periodisch auch so gebaut. Ja, vor allem elliptische Strukturen, um Elektronen zu beschleunigen. Okay, jetzt schauen wir uns mal einen Beschleuniger an, allerdings nur auf Kurven. Das ist ein ziemlich langer LINAC, der geplant ist. Und zwar soll der aus 250 Kavitäten bestehen. Die X-Achse bei allen Graphen sind jetzt die Kavitäten. Das Kavität Nummer 1 ist die erste Beschleunigerkavität. Dann läuft der Strahl durch die Kavität 2, 3, 4 und so weiter. Und wenn alles gut designt ist, dann wird das Beta hier im Lauf durch die ganzen Strukturen immer weiter zunehmen. Okay, das ist in diesem Beschleunigerdesign gegeben. Beta wächst ständig an. Schauen wir uns mal den Laufzeitfaktor an. Oh, da gibt es diese Buckel, die hatten wir doch eben in den Graph schon drin. Und zwar wurden bei diesem Projekt immer zwei Spalter verwendet. Und jede einzelne Kavität entspricht einer Zwei-Spalt-Beschleunigerstruktur. Die Zwei-Spalt-Beschleunigerstruktur am Anfang hat offensichtlich einen schlechteren Laufzeitfaktor als eine spätere Zwei-Spalt-Struktur. Warum? Warum haben die das gemacht? Die hätten auch schon die erste Struktur mit den Spaltlängen so anpassen können, dass der Laufzeitfaktor ja auch wieder gut ist. Aber oftmals bei so Projekten, ja, muss man halt auch aufs Geld gucken. Und da will man halt schauen, gerade, dass viele Beschleuniger exakt gleich sind. Das heißt, dass man eine ganze Reihe von denen baut. Wir wollen gerne 15 Beschleuniger mit einem Beta 0,03. Das sind gerade die hier vorne. Dann baut man eine ganze Reihe mit dem Beta und hier sieht man 144 von dem. Ja, da wird man einfach günstiger, wenn man nicht jeden individuell baut. Und es haut doch auch noch ganz gut hin. Das heißt, das ist akzeptabel. Selbst wenn man hier bei 0,75 ist, okay, dann sieht das Teilchen nicht das volle Feld, aber wir sparen viel Geld bei dem Projekt und können vielleicht sogar noch mehr Kavitäten hinten dranhängen, mehr Beschleunigerspannung insgesamt generieren und das Ding dann toller machen. Ja, also das nimmt man dann ganz gerne in Kauf, aber es gibt dann Punkte, wo das Teilchen dann zu schnell wird für diese Beta 0,03 Strukturen und dann sagt man, okay, jetzt schalten wir in den nächsten Gang. Jetzt gehen wir über zu den nächsten Strukturen. Irgendwann muss man es machen, ansonsten wird ja, wenn man bei den gleichen Beschleunigerstrukturen bleiben würde, wird der Laufzeitfaktor irgendwann gegen 0,1 und noch tiefer fallen und dann kommt ja fast nichts mehr bei rum. Okay, also das sind immer die Übergänge von Strukturwechseln. Ähnlich wie ihr beim Auto in den nächsten Gang schaltet. Dann, was haben wir hier aufgetragen? Die Teilchenenergie, klar, gut, die nimmt zu mit der Teilchengeschwindigkeit. Und hier drüben die effektive Spannung, die in der Kavität vorliegt. Was ist die effektive Spannung? Wir hatten es schon. Das ist genau UA. Ja, manchmal wird das auch als effektiv dann bezeichnet. Das ist nichts anderes wie das UA. Und die ersten wurden hier so designt, mit kleinem UA. Die Gründe weiß ich jetzt nicht, ich kenne das Projekt nicht genau, aber es kann gut sein, oftmals sind dann Sprünge in diesen Beschleunigungsspannungen drin, weil die ersten Kavitäten noch normalleitend waren. Dann kommen supraleitende, die wesentlich höhere Felder aufbauen können. Oder es kann auch andere Gründe haben. Hier waren die für diese Strukturen, wenn die normalleitend waren und die Spaltabstände noch kurz gewesen sind, wegen dem kleinen Beta, wollte man Überschläge verhindern. Deswegen musste man die Gradienten erniedrigen. Das kann vielfältige Gründe haben. Und hier drüben werden die Spaltabstände größer, das heißt, man kann die Spannung auch etwas höher fahren. Okay, und jetzt kommen wir zum Oberflächenwiderstand. Der an sich ist ja keine typische Resonator-Kenngröße. Das ist das, was ihr vor zwei Wochen in der Vorlesung zum Schluss schon gesehen habt und es wurde auch schon durchbesprochen. Es ist, nochmal zusammenfassend, der Oberflächenwiderstand bei Wechselspannung hängt ab von der Skintiefe. Ja, eine hat eine bestimmte Eindringtiefe im Material. Man betrachtet das als Schicht an der Oberfläche eines Materials und in dieser Schicht spielt die ganze Musik ab. Dort fließt der Strom entlang an einem Leiter. In der Realität ist es nicht einfach stumpf, diese fest definierte Schicht, die man mathematisch ja verwendet, weil man immer mit diesem Delta hier hantiert. In der Realität ist es eine E-Funktion, das heißt, je weiter ihr von der Oberfläche eines Leiters nach innen wandert, desto weniger Strom fließt dort. Und es gibt auch noch so Unterschwinger hier, weil das Ganze noch mit einem Kosinusterm versehen ist. Das sind einfach induktive Effekte durch die Wechselspannung. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, wenn ihr bei eurer Stereoanlage schaut, die Drähte, die ihr an die Boxen anschließt, ist kein einzelner dicker Draht. Das sind viele ganz viele kleine Drähte, ganz viele dünne kleine Drähte. Und warum sind das viele dünne kleine Drähte? An die Box, die Box soll ja auch hohe Töne wiedergeben. Hohe Töne im Schall korrelieren direkt mit hohen Frequenzen. Die Box macht ja nichts anderes, wie die hohen Frequenzen über Magnet direkt in Schallwellen umzuwandeln. Und die ganzen hohen Frequenzen, die gehen ja bis 20 Kilohertz, oder ich weiß nicht, bei guten Boxen bestimmt noch höher, aber in diesem Kilohertz-Bereich, wenn wir Frequenzen in diesem Kilohertz-Bereich haben, dann ist bei einem Kabel, wäre das nur eine minimale Schicht um dieses Kabel herum, die den Strom leitet, ja, da macht man viele kleine einzelne Drähte und überall hat man diese Stromschicht, kommt mehr Signal an. Gut, und hier sieht man auch den Zusammenhang zur Frequenz. Je höher die Frequenz ist, desto dünner wird diese Schicht. Gut. Sollte eigentlich nur Wiederholung sein, kam mir schon mal vor. Das ist, so wird der Oberflächenwiderstand definiert für normalleitende Strukturen. Und der hängt zusammen, ist proportional zu der Wurzel aus Omega. Das heißt, steigt meine Frequenz an, verdoppelt sich die, vervierfacht sich mein Oberflächenwiderstand. Das ist jetzt alles für normalleitende Strukturen, aber wir wollen ja auch normalleitende Strukturen mit supraleitenden Strukturen vergleichen. Und deswegen müssen wir schauen, welchen Oberflächenwiderstand haben supraleitende Strukturen. Also Sprung zur Supraleitung. Supraleitung, was war das nochmal? Der Heike Kamerlinger-Onnes hat die Supraleitung entdeckt. Ja, er hat Kühlexperimente gemacht. Er wollte eigentlich nur gucken, ja, wenn ich verschiedene Materialien, in dem Fall das Quecksilber, er hat das auch mit anderen Materialien untersucht, runterkühle. Okay, was man wusste ist, der Widerstand sinkt. Aber man wollte wissen, ja, wie ist es denn nahe des Nullpunkts? Wo tendiert er hin? Geht das einem absoluten Wert entgegen, wo er die Y-Achse schneidet? Geht er gegen Null? Wie fällt das ab? Und dann, zu aller Überraschung, hat man festgestellt, es gibt bei einer gewissen Temperatur einen richtigen Sprung. Damit hat keiner gerechnet. Und der Herr Onnes hat das Ganze entdeckt, die Supraleitung, und dafür auch einen Nobelpreis bekommen. Allerdings hat sich der Nobelpreis nicht auf die Entdeckung der Supraleitung ausschließlich bezogen, sondern da ging es auch um das Heliumverflüssigungsverfahren, weil er war der Erste, der die Technik hatte, so tief runterzukühlen, also war auch der Erste, um diesen Effekt festzustellen. Ja, also wie kriegt man Helium flüssig? Und Helium wird flüssig bei Temperaturen von 4,4 Kelvin. Ja, und das hat er geschafft. Wenn man das dann noch dann verdunsten lässt, dann kann man noch tiefer runterkühlen, indem man Verdunstungswärme entzieht und dann kommt man auf 4,2 Kelvin. Mit dieser Verdunstungstechnik kommt man allerdings noch weiter. Ja, da kann man auch auf unter 1 Kelvin noch runterkühlen. Okay. Was für Supraleiter werden denn typischerweise verwendet? Wir haben also Blei wird supraleitend bei der Sprungtemperatur von 7,2 Kelvin. Das könnte für Resonatoren benutzt werden. Allerdings verwendet man heutzutage fast ausschließlich Niob. Das ist das bessere Material. Und oftmals werden für Fokussierelemente, also für Magnete, indem man durch Spulen entsprechend Strom durchschickt, Magnetfelder damit erzeugt, Teilchenstrahlen und Teilchenstrahlen fokussiert, auch Supraleiter verwendet. Aber wenn man Magnete hat, dann ist man angewiesen auf andere Eigenschaften von Supraleitern. Deswegen verwendet man auch Supraleiter einer anderen Art. Ja, man ist angewiesen auf extrem hohe kritische Magnetfelder. Der Supraleiter bricht zusammen, wenn die Temperatur zu hoch ist, wenn das Magnetfeld zu hoch ist und wenn der Strom oder die Stromdichte zu hoch ist. Einen von den drei Faktoren alle drei Faktoren limitieren das Ganze. Und gerade bei einem Magneten ist das Magnetfeld, der Supraleiter sitzt ja im eigenen Magnetfeld, so hoch, dass man Materialien nehmen muss, die auch ein hohes BC haben, also Critical Magnetic Field. Ja, und hier bei den Resonatoren, da ist das magnetische Feld nicht ganz so hoch, da guckt man ja, dass man Material nimmt, die eine hohe Sprungtemperatur haben und eine hohe Stromdichte auch vertragen. Also da gibt es dann unterschiedliche Anforderungen. Das sind jetzt einfach mal typische, die verwendet werden. Okay, dann, wie ist das beim Supraleiter? Ein Supraleiter besteht ja nicht nur aus Elektronen, die in Cooper-Paaren gebunden sind. Ein Supraleiter hat zwar Cooper-Paar-Elektronen, die als Cooper-Paare vorliegen, aber viele Elektronen sind noch im normalleitenden Zustand, selbst wenn der Supraleiter supraleitend ist. Aber ihr wisst das ja aus der Elektrotechnik, wenn ihr zwei Widerstände habt und der eine ist kleiner, dann fließt mehr Strom über den kleinen. Und wenn der eine exakt null ist, dann denkt sich der Strom, ja gut, alles klar, dann geht der komplette Strom über den Supraleiter und nichts mehr über die normalleitenden Elektronen im Supraleiter. Allerdings verhält sich das bei Hochfrequenz ein bisschen anders. Bei Gleichströmen ist der Supraleiter tatsächlich verlustfrei, aber sobald ihr Wechselfelder anlegt, passiert Folgendes. Die Cooper-Paare haben eine gewisse Masse und somit auch eine Trägheit. Die Trägheit folgt nicht den Hochfrequenzfeldern perfekt, Das heißt, die Cooper-Paare schirmen nicht mehr komplett die normalleitenden Elektronen ab. Die normalleitenden Elektronen sehen jetzt plötzlich auch noch etwas Feld eindringen in den Supraleiter. Das ist abhängig von der Frequenz. Je höher die Frequenz, desto mehr spielt die Trägheit der Cooper-Paare eine Rolle und desto mehr Feld sehen die normalleitenden Elektronen. Und dann werden auch normalleitende Elektronen tatsächlich beschleunigt, die einen Verlust haben. Das ist zwar nicht viel, aber je höher die Frequenz wird, nimmt das auch zu. Also in Hochfrequenz hat selbst ein supraleitendes Material Verluste, die auch mit steigenden Frequenzen noch weiter anwachsen können. Okay, nehmen wir doch mal ein Wechselfeld. Ja, das ist jetzt ein magnetisches Feld an der Oberfläche einer Tankwand. Und das Feld schwingt mit einer Frequenz Omega. Und über die Maxwell-Gleichung können wir Beziehungen herstellen zwischen dem H-Feld und dem E-Feld. Und was wir sehen ist, was wir da netto aus diesen Gleichungen hier rausziehen wollen, ist, dass das elektrische Feld, was die Teilchen sehen, proportional ist zu dem magnetischen Wechselfeld, was an der Oberfläche anliegt. Also das ist nichts anderes wie diese Proportionalität, die hier hingeschrieben worden ist. E ist proportional zu H Punkt. Das stimmt. Der Strom, der dann tatsächlich auf dem Supraleiter fließt, aufgrund des eindringenden H-Felds, ist nicht nur abhängig vom Feld, was die Teilchen sehen, sondern wie viele nicht gepaarte normalleitende Elektronen denn überhaupt vorhanden sind. Ja, das heißt, diese Dichte steckt hier drin. Ja, diese Proportionalität von E zum H-Feld, also ein Omega-H, weil man es ja einmal abgeleitet hat, sieht man ja auch an dem Term, wenn man es ableitet, kommt ein Omega raus, wurde nochmal hier hingeschrieben. Und somit gilt für die Verluste im Supraleiter, wir haben es noch nicht quantitativ, aber eine Proportionalität schon mal so hergeleitet, die Verluste sind abhängig zu den Feldern, zu den Frequenzen im Quadrat. Wo kommt die Formel her? Ja, P ist gleich U mal I. Die Spannung U ist proportional zum elektrischen Feld. Deswegen gilt diese Proportionalität, E mal I. Und hier oben einfach für das E und das I einfach die entsprechenden Proportionalitäten eingesetzt. Ich gebe zu, das ist jetzt einfach mit den Proportionalitäten ein bisschen hier durchgezogen und nicht komplett nachvollziehbar, weil man ja gar nicht weiß, welche Gleichung die verwendet. Im Detail ist das natürlich richtig kompliziert, da muss man dann auch in die BCS-Theorie reingehen. Wer sich dafür interessiert, dann schaut einfach mal in die Habilitation vom Holger Pottlech rein, da steht das drin, oder in diversen Büchern. Aber es wird einfach den Rahmen sprengen. Ja? Man ist da hier schon gerade hier, wie viele ungepaarte Cooper-Paare gibt es denn? Das ist BCS-Theorie. Und deswegen auch für diese ungepaarten Cooper-Paare, nicht gepaarten Cooper-Paare, nicht gepaarten Elektronen, so rum. Wie viele sind denn davon noch da? Ja, wie hoch ist die Dichte? Die hängt ab von der Temperatur. Je kälter es ist, desto, jetzt muss ich überlegen, je kleiner das T, desto größer der Term, je größer der Term, desto kleiner die Dichte, passt. Je kleiner die Temperatur, desto, je kleiner der Term, desto größer das, je größer das, desto niedriger die Dichte. Genau, je kleiner die Temperatur, desto niedriger die Dichte der ungepaarten Cooper-Paare, weil wenn ihr weiter abkühlt, ist die Bedingung für die Paarung, die Cooper-Paarung besser, es können sich mehr Teilchen, Elektronen paaren. Das kommt aus der BCS-Theorie, der Term, der wurde da mathematisch hergeleitet. Okay, also nichtsdestotrotz, wir wollen diese Proportionalität beibehalten. Die Leistungsverluste sind proportional zu den Frequenzen im Quadrat. Und hier, das, wenn man es komplett exakt herleitet, das ist die Formel für NIOP, weil auch Materialkonstanten mit eine Rolle spielen, ja, die dann hier diese Vorfaktoren bestimmen. Aber wir haben diese Proportionalität der Leistung zur Frequenz im Quadrat. Und wenn die Leistung zur Frequenz im Quadrat proportional ist, dann ist es auch der Oberflächenwiderstand. Das gilt jetzt für alle Supraleiter. Also im Vergleich, im normalen Fall Oberflächenwiderstand proportional zur Wurzel von Omega, im Supraleitenden proportional zur Frequenz im Quadrat. Und daraus resultieren unterschiedlich hohe Oberflächenwiderstände. Jetzt wurden hier mal typische Werte in diese Formeln eingesetzt und die Größen für den Oberflächenwiderstand, die typischen Größen hingeschrieben. Ja, hier ist mal ein Nano-Ohm, bis Mikro-Ohm-Bereich und hier ist mein Milli-Ohm-Bereich. Das heißt im Supraleiter wesentlich, wesentlich geringer. Geringere Oberflächenverluste, aber noch vorhandene. Die Oberflächenverluste sind, wie wir hier an der Formel erkennen, im Supraleiter abhängig auch von der Temperatur. Die steht hier drin und hier steht es auch versteckt drin. Und je höher die Frequenz ist, klar, desto höher der Oberflächenwiderstand. Aber wenn die Temperatur zudem auch noch hoch ist, dann wird der Oberflächenwiderstand für das jeweilige Material irgendwann unerträglich hoch. Also nicht mehr tolerabel. Das zwingt einen dazu, wenn man unbedingt den Beschleuniger auf der Frequenz betreiben will, zu niedrigeren Temperaturen überzugehen. Das seht ihr im rechten Graphen. Wenn ihr einen hochfrequenten Beschleuniger habt, hier F gleich 1000 MHz, die rote Kurve, steigt der Oberflächenwiderstand des Supraleiters extrem schnell stark an. Dann braucht ihr nicht mehr 4 Kelvin, was euch flüssiges Helium erzeugt, sondern dann braucht ihr idealerweise supraleitendes Kelvin, um die supraleitendes Helium, Entschuldigung, was eine Temperatur von um die 2 Kelvin hat. Ja, also müsst ihr wesentlich mehr Kühlaufwand betreiben, um noch einen angemessenen Oberflächenwiderstand zu haben, damit die Verluste im Supraleiter nicht in die Höhe schießen. Gut, das war zum Oberflächenwiderstand, ich schreibe es einfach mal hier in die Auflistung mit dazu, obwohl es jetzt keine charakteristische Größe ist für einen Beschleuniger, aber darauf bauen, wie wir später sehen werden, noch andere Kenngrößen aus. Die Größe gibt nur an, wie das Material bei einer gewissen Frequenz leitfähig ist auf der Oberfläche. Und jetzt springen wir zum nächsten, das ist die gespeicherte Energie. Da haben wir wieder was Simples, haben wir auch ganz schnell abgehakt, weil das entspricht einfach nur den gespeicherten Magnetfeldern beziehungsweise den gespeicherten elektrischen Feldern in dem Hohlraum. Die sind genau gleich groß. Warum sind die genau gleich groß? Weil zur einen Hochfrequenzperiode, wenn sich das Feld, die Spannung vollkommen aufgebaut hat, dann habt ihr nur E-Feld drin. Da sind keine Ströme, die drin fließen. Und dann baut sich die Spannung im Kondensator wieder ab und dann habt ihr wieder alles in den Strömen drin und somit im H-Feld. Ich möchte da vielleicht nochmal als Erinnerung einstreuen, einen Schwingkreis mit Kondensator und Spule und das schwingungsfähige System, das kennt ihr alle und zur einen Zeit steckt alle Energie im E-Feld drin, zwischen den Kondensatorplatten. Wenn die Spannung voll aufgebaut ist und alle Ladungsträger, jetzt hier Plus, hier Minus, alle Ladungsträger wollen auf die andere Seite der Platte, dann kommt ihr zu einem Zeitpunkt, wo das vollständige aufgebaute Feld sich abbaut und Null erreicht. Zu dem Zeitpunkt sind die Ströme maximal, die hier in der Spule ein H-Feld generieren. Und genauso wie das E-Feld sich abbaut, baut sich das H-Feld dann in der Spule auf. Ja, die Ströme sind maximal, wenn im Kondensator keine Spannung ist. Und dann steckt die komplette Energie im Feld, was die Spule erzeugt. Ja, eine Spule erzeugt hier natürlich geschlossene Feldlinien, aber so ein Feld in der Art. Und dann schiebt die Spule noch Strom nach und lädt dann wieder den Kondensator aus und baut somit ihr aufgebautes H-Feld ab. Die Energie, die im H-Feld steckt, die wird wieder genutzt, um die Ströme auf die andere Seite zu schieben und das führt dazu, dass die Energie dann wieder im E-Feld landet. Und wenn da kein Widerstand drin sitzt, ja, dann geht die Schwingung unendlich weiter. Gut, also jetzt mag man denken, gut, jetzt hat er hier vorne einen Kosinus aufgemalt und einen Sinus aufgemalt. Wenn ich jetzt schaue, wie viel Energie ist gespeichert, okay, hier volle Amplitude. Hier drüben habe ich doch mehr als die Hälfte. Wenn ich die aufsummiere, lande ich doch auf eine höhere Gesamtenergie. Allerdings stecken ja auch in der Formel die Quadrate drin. Und wenn ich es quadriere, ja, dann ist es zu jedem Zeitpunkt das Verhältnis vom Quadrat des Werts der einen Kurve und vom Quadrat des Werts der anderen Kurve, die ergeben immer 1 in dem Fall, wenn es auf 1 normiert ist. Ja? Und hier stecken ja genau die Quadrate auch drin. Und wir integrieren über das komplette Volumen des Hohlraums. Also wir nehmen alle Felder mit, die drin sind. Und das ist auch eine Kenngröße, wie viel Energie speichert denn der Resonator. Ist jetzt nicht so entscheidend für Beschleunigung von Teilchen, aber auch eine charakteristische Größe. Und das schreiben wir mal, ich schreibe es einfach mal ein bisschen getrennt davon, einfach mal hier hin. So, gut. Ups. Gut. Der nächste Parameter ist, wie viel Leistungsverluste hat man im Resonator? Wie viel geht da verloren? Ja, wie beim Auto, wie effizient ist das Auto? Wie viel Sprit braucht es? Ja, wie viel elektrische Energie braucht unser Teilchenbeschleuniger? Ist auch ein wichtiger Kostenfaktor. Also das will man minimieren. Und die Verluste, die ein Beschleuniger hat, die sind direkt proportional zu den Strömen, die fließen. Wenn man jetzt die Maxwell-Gleichung noch reinnimmt, kommt man auf diesen Ausdruck. Ja, das H-Feld an der Oberfläche ist ja direkt proportional zum Strom. Und man erhält diese Abhängigkeit von den Leistungsverlusten zum Strom, aber auch zu diesem Oberflächenwiderstand. Das heißt, die Leistungsverluste, ist klar, hängt ab von dem Widerstand der Oberfläche bei der Hochfrequenz. Das bedeutet natürlich auch, dass je höher die Frequenz auch ist, desto höher sind auch dann die Verluste. Okay, wo schreiben wir das hin? Die Verluste, ich schreibe es einfach mal hier hin. So. Gut. Nächste Kenngröße, die Güte. Und das kennt ihr vielleicht aus dem Praktikum. Da habt ihr die Güte von schwingungsfähigen Systemen bestimmt schon mal betrachtet. Ja, irgendeine Feder schwingt oder ein Pendel schwingt. Und je nachdem, wie lang das Pendel ist, hat das eine Frequenz, wo es sich aufschaukelt. Oder beim Federpendel, je nachdem, wie groß die Masse ist, die dranhängt, ist die Eigenfrequenz dieses schwingungsfähigen Systems dann auch unterschiedlich. Und nichts anderes ist das bei unseren Hohlraumresonatoren, wo wir elektromagnetische Schwingungen haben. Unser Resonator nimmt nur bestimmte Frequenzen an. Ja, und die Güte gibt uns an, wie gut nimmt denn der Resonator diese Schwingung an. Und wenn ich jetzt von der Frequenz niedriger bin als die Eigenfrequenz des Resonators, ja, dann schwingt er kaum mit. Irgendwann, dann komme ich mit der Frequenz näher an seine Eigenfrequenz, mit der Frequenz, mit der ich anrege. Dann schwingt er immer besser mit bis zu einem Maximum. Und das Maximum wollen wir möglichst hoch haben, damit er möglichst gut mitschwingt. Man kann sich das vorstellen wie, das schwingt ja auch. Also das ist jetzt wie ein Pendel. So, wenn ich das jetzt langsam anrege, das heißt, meine Anregung ist durch meine Hand gegeben. Ich reg das langsam an. Und wenn ihr euch den Winkel betrachtet zwischen Hand und Resonator, dann schwingt das nicht. Ich bin nicht auf seiner Eigenfrequenz. Ansonsten wird sich das ja aufschaukeln. So, wenn ich jetzt ein bisschen schneller werde, dann irgendwann schwingt das, man hat das intuitiv irgendwie schon raus, ja. Also der Mensch findet die Eigenfrequenz ziemlich flott raus. Dann ist meine Auslenkung hier oben ziemlich klein, aber das Ding schaukelt sich auf. Das heißt, jetzt befinde ich mich anscheinend in der Nähe von der Eigenfrequenz dieses Resonators. Und wenn ich zu schnell werde, dann macht er wieder nichts. Ja, der versucht dann wieder stillzustehen. Ja, bei langsam war nichts, dann schaukelt er sich auf. Und wenn ich zu schnell gehe, zu schnell anrege, dann schaukelt er sich auch wieder nicht auf. Ich muss der Ehrlichkeit halber dazu sagen, das ist jetzt die Resonanz von nur einer schwingungsfähigen Mode. In einem Beschleuniger hat man noch Moden höherer Ordnung, die auch wiederum schwingungsfähig sind. Wie sich die elektrischen Felder in dem Hohlraum verteilen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. auch im Dreidimensionalen. Wir haben es ja gezeigt, es gibt Beschleuniger, die haben das E-Feld von, die haben eine Mode, wo das E-Feld auf der Strahlachse liegt. Manche Moden haben das E-Feld transversal zur Strahlrichtung. Die werden durch die Triftröhren, wird das Feld wieder auf die Strahlachse gebogen, aber die Schwingungsmode ist eigentlich eine transversalelektrische. Und da haben wir Moden mit noch mehr Knoten, genauso wie bei einer Gitarrenseite, die schwingt in der Grundmode einfach nur, ja, die in der niedrigstmöglichen Frequenz. Und wenn ihr in der Mitte, wenn ihr die Gitarrenseite beobachtet, könnt ihr die auch so anzupfen, dass die auch noch höhere Moden hat, sprich mit einem Knoten in der Mitte oder mehreren Knoten, immer n Knoten mehr sind möglich, allerdings sind dann die Frequenzen dann auch höher. Das heißt, wenn man so ein Spektrum misst, und wir machen das gleich noch hier mit diesem Netzwerkanalysator, vielleicht sehen wir dann auch noch höhere Moden, ich weiß es nicht. Ja? Das heißt, wenn man höhere Moden sieht, dann wird man Folgendes sehen: Hier haben wir wohl eine Mode getroffen, die gut mitschwingt, dann wird das Spektrum weitergehen und noch einen Buckel haben. Das heißt, der nächste Buckel entspricht dann wieder einer Frequenz, wo man es gut anregen kann. Das heißt, so ein Ding hat vielleicht mehrere Eigenfrequenzen. Nee, ganz sicher hat das mehrere Eigenfrequenzen, ja, mit mehreren Knoten drin. Okay, und die Güte, was gibt die uns jetzt an, wie gut das System mitschwingt? Die Güte hängt natürlich ab von der Höhe der Kurve, und die Höhe der Kurve ist direkt korreliert mit der Breite an einem Wert, wo es um 3 Dezibel abgefallen ist. 3 Dezibel entspricht genau dem 1 durch Wurzel 2. Ja? Also wenn ich vom Maximum 3 Dezibel abfalle, dann lande ich hier oder auch da, und weil der Wert hier 1 durch Wurzel 2 niedriger ist wie das Maximum, und wenn ich dort die Breite bestimme, dann habe ich direkt einen Wert für die Güte. Ja, das ist eine Definition der Güte. Je spitzer die Resonanz, desto höher schaukelt sich es auf, aber auch desto schmaler wird das Ganze nach dieser 3-Dezibel-Methode. Somit ist das direkt ein Wert, um die Qualität, ja, im Englischen heißt das Ganze Quality Factor, im Deutschen verwendet man eigentlich immer nur Güte, um die Qualität eines Resonators im Allgemeinen zu bestimmen. Ja, kann ja auch mechanischer sein. Gut, so sieht dann eine Messkurve aus, aber gut, das werden wir gleich noch sehen an diesem Netzwerkanalysator. Es gibt andere Definitionen der Güte, die aber alle in sich konsistent sind. Ja? Und mit viel Mathematik kann man auch zeigen, dass die Beschreibungen äquivalent sind. Also die Güte beschreibt auch die im Resonator gespeicherte Energie geteilt durch die Verluste, mit dem Omega-Term noch drin. Und das gibt uns, was sagt uns das denn jetzt anschaulich? Man kann sich überlegen, gut, das ist die Gespeicherung, jetzt nehmen wir mal an, der Beschleuniger, der speichert ein Joule. Je nachdem, wie viel Leistung der verliert, verliert er viel Leistung, wird die Güte auch geringer sein, ist ja auch klar, weil das wird ja dementsprechend hier mit ganz viel Reibung, dann schwingt sich das System nicht ganz so schön auf. Je niedriger die Reibung ist, desto besser schwingt das mit. Deswegen steckt da die Güte drin. Und es ist auch klar, dass wenn wir die gespeicherten Felder erhöhen, dass wir das dann auch mit reinskalieren müssen, weil ansonsten wäre es ja nicht mehr vergleichbar. Okay, das zur Güte. Und okay, hier, das ist für die Veranschaulichung vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man das Ganze umformt, das Omega durch dieses 2πf ausdrückt und mit dem, dann, genau, 2πf ist ja direkt ein, f ist gleich 1 durch t. Und t und p, wenn wir diese Schwingungsperiodendauer mal der Leistung nehmen, dann kriegen wir genau die Leistung raus, die in einer Schwingung verloren geht. Ja? Und somit gibt uns die Güte an, recht anschaulich an, wie schnell das System denn Leistung verliert, das heißt, nach wie vielen Schwingungen das denn abgeklungen ist. Wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr euer Kind auf der Kinderschaukel habt und dann mal kurz telefonieren müsst und die Güte von der Schaukel ist gut, dann könnt ihr wissen, okay, das schwingt von alleine, das schwingt so und so lange, und dann natürlich nimmt das dann exponentiell ab. Aber 3 Minuten habe ich Zeit und das Kind langweilt sich nicht. Ja? Gut, und es gibt noch eine weitere Definition, die besagt einfach nur, dass wenn man das Volumen des Resonators nimmt und das teilt durch das Volumen der Schicht, in der der Strom fließt, Und was ist das? Ja, das ist ja die Oberfläche des Resonators, alle Oberflächen, mal der die Skintiefe, in der Ströme fließen. Und wir teilen das Komplettvolumen durch dieses Volumen dieser Stromschichten auf der gesamten Oberfläche. Dann haben wir auch die Güte, multipliziert mit einem geometrischen Faktor. Gut, okay. Wird nicht so häufig verwendet. Ja, aber ist es auch eine äquivalente Beschreibung und auch konsistent. Wie sehen denn jetzt Güten aus bei einem normalleitenden Beschleuniger und wie sehen Güten aus bei einem supraleitenden Beschleuniger? Ich habe ja schon vorweggenommen, dass wenn das System eine hohe Güte hat und gut mitschwingt, die Kurve schmal wird. Jetzt wurden beide Kurven auf 0 normiert, aber die des Supraleiters, die schmal ist, müsste noch wesentlich höher sein. Ja? Der schwingt, den braucht man nur ein bisschen leicht anstumpfen, ja, dann schwingt der ziemlich extrem mit. Allerdings nur, wenn man auf der richtigen Frequenz ist. Das ist auch das Problem beim Supraleiter. Wenn ich nur leicht in der Frequenz abweiche, macht der schon gar nichts mehr mit. Wohingegen der normalleitende Beschleuniger zwar hat eine wesentlich niedrigere Güte, das heißt, der schaukelt sich nicht ganz so hoch auf, was mit den Leistungsverlusten zusammenhängt, aber der hat einen wesentlich breiteren Akzeptanzbereich. Das heißt, auch wenn ich mit der Frequenz ihn anrege, die nicht auf seiner Eigenfrequenz liegt, dann macht das noch ganz passabel mit. Ja, man will aber trotzdem, um die Verluste gering zu halten, hier im Maximum liegen. Aber wenn ich beim Supraleiter daneben liege, dann macht der gar nichts mehr. Und das ist auch technische Schwierigkeit beim Supraleiter, immer die Frequenz so schnell nachzuregeln, die Eigenfrequenz des Resonators immer anzupassen, dass man direkt auf der richtigen Größe liegt. Warum muss man die anpassen? Zeige ich jetzt im Experiment. Das ist ein Netzwerkanalysator. Habt ihr im Praktikum damit schon mal gearbeitet? Das ist ein Gerät, das hat hier zwei Anschlüsse. Aus einem Anschluss kommt Leistung raus. Die kann man auf irgendein Bauteil, auch eine Schaltung, das müssen nicht immer Resonatoren sein, draufgeben. Und dann guckt man sich an, dann kann der analysieren, was gibt da drauf, was wird reflektiert. Was gibt da drauf, was wird an einem anderen Punkt denn eventuell dann wieder aus der Schaltung rausgenommen und was wird transmittiert. Ja, also was geht rein, was kommt wieder raus. Und wenn dieser Hohlraumresonator, in diesem Fall eine Keksdose, wenn der gut mitschwingt, dann würden wir erwarten, dass das, was reingeht, auch wieder gut rauskommt. Und wenn wir nicht auf der Resonanzfrequenz sind, dann ist das, was reingeht, ja, der schwingt nicht mit, das heißt, es kommt fast nichts raus. Gut, also kann das auch mal aufmachen. Also die ist hohl und dann befindet sich da so eine Schleife drin, diese Schleife befindet sich genau an einer Stelle, wo auch in dieser Schwingungsmode, die wir anregen wollen, entsprechend Haarfeld vorhanden ist. Ja, es ist jetzt kein großes Geheimnis, man kann die auch woanders hinsetzen, Haarfeld hat man irgendwo, man braucht einen Punkt, wo man ankoppeln kann. Im Idealfall setzt man es halt dahin, wo man halt auch Haarfeld hat. Wenn es null ist, dann kann man da auch nicht richtig ankoppeln, in dieser Mode. Gut, jetzt geht ein Wechselstrom von dem Netzwerkgenerator durch dieses Kabel an die Schleife und in der Schleife wird dann ein Magnetfeld erzeugt. Und dieses Magnetfeld, ja, geht halt durch die Schleife durch und immer in der Wechselspannung, mal so. Und der Resonator in dieser Mode, der bildet ja dieses schwingungsfähige System und macht diese Schwingung mit, wenn die Wechselspannung in der richtigen Frequenz ist. Und da haben wir hier noch eine andere Sache, das ist jetzt wie eine Antenne. Die sitzt an einer anderen Stelle, ist auch bei dieser Mode auch nicht ganz so wichtig, wie wir den Deckel drehen, ob jetzt die Antenne dann hier sitzen wird, hier oder da. Die guckt sich an, wie denn die Platten mitschwingen, wie sich denn die Platten aufladen. Und zwar in der Mode, um es jetzt vollständig zu erklären, müsste man die komplette Modentheorie jetzt noch erklären, aber in der Mode, die wir hier anregen, wird sich die vordere Platte und der obere Deckel plus minus aufladen und das immer im Wechsel. Und wenn wir diese Antenne nicht auf dem Boden dotzen, sondern darüber halten, dann wird sich ein Feld zwischen Antenne und dem Boden immer ausprägen und das können wir messen. Je nachdem, wie groß das ist, wissen wir, okay, das schwingt gut mit oder schwingt weniger gut mit. Genauso gut hätte man auch den zweiten Punkt, auch wieder den zweiten Koppelpunkt auch wieder als Schleife wählen können, an einer anderen Stelle wieder auskoppeln. Hätten wir auch gesehen, ob es mitschwingt oder nicht. Aber es gibt diese beiden Möglichkeiten. So, und auskoppeln, das tut der Netzwerkanalysator, dass sie dieses Signal tut er auch verarbeiten und die beiden dann in Relation setzen. Mit denen kann man auch noch andere Messungen durchführen, wie Phasen, gibt es da einen Phasenversatz zwischen eingekoppeltem und ausgekoppeltem Signal. Mit dem Gerät kann man noch vieles mehr machen. Aber gut, jetzt wollen wir die Güte bestimmen. Und aktuell muss ich mal schauen, in was für einem Frequenzbereich sind wir. Von 300 kHz bis 1,5 GHz. Vielleicht ist es nicht richtig skaliert. Oder vielleicht sitzt der Deckel auch nicht richtig, weil das sieht nicht gut aus. Habe ich irgendwas? Hat er keinen Kontakt mehr mit dem Metall? Ich habe es gestern noch versucht. Start 300 kHz, Stopp. Nee, das stimmt alles. Das ist eine Edelstahlbox und die ist auch schon ein bisschen gerostet. Vielleicht liegt das an den Kontaktierungen. Ich hätte sie nicht aufmachen dürfen. Ah, ich weiß, woran es liegt. Aktuell ist das so eingestellt, ich muss das so einstellen, dass er auch am Port 2 nachguckt. Und ja. Nee, das sieht schlecht aus. Ist vielleicht ein Kabel gebrochen, das könnte auch sein. Bei der Cola-Dose, ging es nicht. Und dann habe ich nachgeschaut und habe was gesucht, wo die Kontaktierung gut ist. Und mit der Keksdose ging es gestern noch. Das ist schade. Gut, okay. Dann muss man es nochmal verschieben, aber Frequenzbereich ist richtig eingestellt. Die Kanäle sind auch richtig eingestellt. Gut, dann muss das nächste Woche nochmal gezeigt werden. Aber was hätte man denn sehen sollen? Diese Kurve. Und vielleicht ist das dann auch so eine Art Backup-Folie. Ja? Weil diese Kurve, das ist ein Screenshot. Jetzt nicht exakt von dem Netzwerkanalysator, aber von einem Netzwerkanalysator, der eine Güte berechnet. Und zwar kriegt man dann so eine Kurve, die wird dann angezeigt auf diesem Display. Und man schaut sich an, wie ist denn die Breite bei einem Abfall von 3 Dezibel. Und dann kriegt man direkt einen Wert für die Güte raus. In dem Fall waren es etwa 6500. Gut. Nee, für die Keksdose, da habe ich gemessen so 50. Ja? Da habe ich gestern so ungefähr 50 gemessen. Also extrem schlecht. Das heißt, der Kopf, das schwingt kaum mit, schwingt aber mit. Und auch das. Ja, wie man einkoppelt. Ja. Wobei, ich habe es auch gedreht. Ja. Also je nachdem, wie das im Feld rein oder raus gedreht ist. Das macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied. Ja, aber ich habe. Ich könnte es ausprobieren, aber es wird aufs Gleiche rauskommen. Wenn es dann funktioniert, dann hat es was mit der Kontaktierung zu tun gehabt. Aber die Kontaktierung habe ich schon getestet. Das liegt an was anderem. Gut. Schade. Gut, jetzt die Kreide. Jetzt haben wir die Güte. Und die Güte als Kenngröße für einen Resonator, die schreiben wir hier zu den Einheiten, weil die war ja nichts anderes wie Omega W durch PC. Ja, also wie viel speichert der und wie viel hat er denn an Feld gespeichert und bei diesem Feld, wie viel verliert er denn an Leistung? Gut, die nächste Kenngröße ist die Shuntimpedanz. Jeden Resonator kann man als Schwingkreis auffassen und alle Widerstände, die ja überall homogen verteilt sind, wo Strom lang fließt, hat man einen Widerstand, wo Felder sich aufbauen, hat man Kondensatoren, kann man dann, die Größen kann man dann zusammenfassen als konzentrierte Kenngrößen. Ja? Und für jeden Resonator ist es erlaubt, einen Parallelschwingkreis als Ersatzschaltkreis zu definieren, indem man die konzentrierten Größen hier parallel reinschreibt. Ist möglich und ist erlaubt und darf man für jeden Schwingkreis machen. Und für diesen Schwingkreis kann man diese Differentialgleichung aufstellen, ist nichts anderes wie schauen, was geht an Strom rein, Knotenregel und dann entsprechend für jedes Element, zum Beispiel hier für den Widerstand, U ist gleich R mal I, ist nichts anderes wie der Term mit dem I zusammen. Oder das gleiche für den Kondensator oder die Spule. Beim Kondensator ist der Q gleich C mal U, dementsprechend I Punkt gleich C mal U Punkt Punkt, weil I Q Punkt ist. Ja, und für die Spule dementsprechend das hier. Da gibt es ja auch den Zusammenhang mit dem Strom, das Umgeformten hier eingesetzt. Also wenn man diese Differentialgleichung des Schwingkreises hat und entsprechend dann die Impedanz bestimmt mit P ist gleich U mal I und indem man das I, was man in der Differentialgleichung als Lösung raus hat und U durch I teilt, dann kriegt man direkt die Impedanz. Ja, nicht in R, sondern die Impedanz. Und die Impedanz hat komplexe Größen, klar, wir sind ja auch bei Wechselstrom, und dieser komplexe Widerstand der Impedanz, der wird direkt Null, wenn sich der Resonator auf der Eigenfrequenz befindet. Dann entspricht die Impedanz genau den Verlusten. Ja, also im Resonanzfall gilt Impedanz gleich RP. Und RP ist, wird als Shunt-Impedanz bezeichnet. Shunt bedeutet Parallelschalten im Englischen, Parallelschalten und auf Deutsch Parallelersatzwiderstand. Gut, und diese Shunt-Impedanz, diese Shunt-Impedanz ist eine Kenngröße eines Resonators. Hier sieht man es noch nicht ganz so gut. Okay, das ist das, was ich eben vorweggenommen habe mit U mal I, um auf die Shunt-Impedanz zu kommen. Aber diese Shunt-Impedanz, was drückt die mir denn jetzt aus? Ich habe ein U-Quadrat, UA-Quadrat durch ein PC. Was ist das anschaulich? Jetzt komme ich in den Zwiespalt, wo soll ich hinschreiben? Man müsste dazwischen schreiben, weil es ja die effektive Spaltspannung mit dem Leistungsverlusten kombiniert. Und diese Kenngröße, was gibt mir die an? Wenn mein Beschleuniger eine gegebene Spannung hat, eine gegebene Beschleunigungsspannung, wie viel verliert er denn? Ja, wenn ich einen Beschleuniger baue und jemand anders baut einen Beschleuniger und beide Beschleuniger beschleunigen Teilchen mit 1 Megavolt, dann ist die Frage, wer hat denn die höheren Verluste? Und dementsprechend ist der eine Beschleuniger dann besser oder schlechter? Und das gibt uns dann direkt diese Kenngröße an. Und wenn ich jetzt, genauso kann ich jetzt hier ein RA bilden, dann müsste ich hier oben die effektive Spaltspannung einsetzen. Dann ist das die effektive Schallimpedanz. Das ist mit Gleichung 2 angedeutet. Oder ich tue nochmal durch die Länge normieren, weil vielleicht ist der eine Beschleuniger länger und wenn der länger ist, dann wirkt das sich auch wieder aus wie Verluste. Vielleicht muss man den aus gewissen Gründen länger bauen, weil noch ein Linsenelement sich drin befindet und man will halt trotzdem die beiden vergleichen, den mit Linse und den ohne. Ja, dann tut man die nochmal normieren mit der Länge. Gut, also Schallimpedanz kann man zusammenfassend sagen, ein Maß für die Effizienz des Beschleunigers, wie viel Leistung verliert er bei einer gegebenen Beschleunigungsspannung. Gut, jetzt haben wir die Parameter hier oben alle besprochen. Vom Oberflächenwiderstand bis zur Schallimpedanz. Jetzt gibt es noch eine Reihe weiterer Parameter. Wofür braucht man die? Jetzt steht hier oben schwache Aussagekraft, starke Aussagekraft. Warum ist das alles, was wir bisher gemacht haben, warum ist das nicht richtig aussagekräftig und vergleichbar? Die meisten Parameter hängen mit den Leistungsverlusten zusammen, somit vom Oberflächenwiderstand und somit alle von den Frequenzen. Ja, der eine Beschleuniger, der hat vielleicht 1 Megavolt, genauso wie mein eigener, aber der läuft bei einer ganz anderen Frequenz. Dann ist das kein Wunder, dass er frequenzbedingt andere Verluste hat. Aber wenn man jetzt wissen will, wie gut hat er den jetzt gebaut bei seiner Frequenz und ich bei meiner Frequenz und ich will die trotzdem vergleichen, dann brauche ich Kenngrößen, die davon unabhängig sind. Oder der eine ist supraleitend und der andere ist normalleitend. Ich will die beiden trotzdem vergleichen. Wer ist denn jetzt als Resonator besser gebaut? Wer hat denn die bessere Geometrie? Und da braucht man solche Kenngrößen. Und da gehen wir jetzt auch noch mal kurz durch, soweit die Zeit reicht. Der geometrische Faktor. Was macht der geometrische Faktor? Im geometrischen Faktor tut man einfach 2 Kenngrößen, die wir bisher behandelt haben, die Güte und den Oberflächenwiderstand miteinander verbinden. Mit dem Sinn, dass ich direkt die Abhängigkeit vom Oberflächenwiderstand wieder rauskriege. Weil ja in der Güte der Oberflächenwiderstand drinsteckt und wenn ich es mit RS multipliziere und ein 1 durch RS in der Güte drinsteckt, dann habe ich es unabhängig von dem Oberflächenwiderstand gemacht und somit unabhängig von meinem Material. Ja, hier wurde die Güte nochmal ausgeschrieben und im PC steckt das RS drin. Und wenn ich das RS da vorne stehen habe, dann kürze ich das direkt mit dem RS in der Güte raus und dann habe ich eine Größe, eine Kenngröße, die nur noch abhängig ist von der reinen Geometrie des Beschleunigers. Egal welche Frequenz er hat, egal ob er normalleitend oder supraleitend ist. Ja, und dann weiß ich, okay, der hat das schön designt oder weniger schön designt. Für die Pillbox kann man es auch analytisch ausrechnen. Gut. Dann gibt es die spezifische Schallimpedanz. Bei Schallimpedanz steckt auch die Güte drin. Wenn man die Güte versteckt, ja, durch das U-Quadrat, durch PC, steckt da die Güte drin. Oder Oberflächenwiderstand. Das ist alles miteinander verquickt. Aber wenn wir die Schallimpedanz durch das Q teilen, durch die Güte teilen, dann kriegen wir auch wieder diese Abhängigkeit raus. Also F-spezifische Schallimpedanz auch geeignet zum Vergleichen. Den Vergleich, den stellen wir gleich an. Aber vorher noch einen weiteren Wert, auch wieder eine Kombination von 2 Werten, wo es ausgeht, um Abhängigkeiten aufzulösen, ist die kryogene Last, RA, RS. Wenn ich die Schallimpedanz nehme und mal RS nehme, genauso wie ich sie hier vorne durch Q0 geteilt habe, ja, dann komme ich auch wiederum auf eine Größe, die unabhängig ist vom Oberflächenwiderstand und somit vom Material. Warum das jetzt kryogene Last heißt, okay, die kryogene Last gibt einen auch an, wie viel Verluste hat man im Supraleiter aufgrund der Geometrie. Das heißt, das Reziprok davon entspricht der kryogenen Verluste. Ein Vergleich zwischen Normalleitenden und Supraleitenden Beschleuniger. Wir gehen davon aus, beide Beschleuniger haben 3 Megavolt Spannung. Ja, und zwar Spannung, die das Teilchen zieht, UA. Klar, genauso lang, haben das gleiche RA über Q0. Der supraleitende Beschleuniger hat einen wesentlich niedrigeren Oberflächenwiderstand, Nano-Ohm im Vergleich zu Milli-Ohm, und die wesentlich höhere Güte. Und da sieht man jetzt auch den Sinn von der spezifischen Schandimpedanz. Wenn wir die eine Kenngröße durchs andere teilen, ist genau das, wo der Supraleiter wesentlich stärker ist, zwar in der Güte, im Nenner, und das, wo er einen wesentlich kleineren Wert hat, oben im Zähler, und das Verhältnis ist dann wieder das gleiche. Ja? Und jetzt haben wir mal 2 Beschleuniger genommen, wo wir für beide das gleiche RA über Q0 annehmen. Dann kriegen wir an Leistungsverlusten raus, ja, der braucht 225 Kilowatt und dieser Supraleitende Beschleuniger nur 0,75 Watt an Verlusten an den Oberflächen. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit. In Wahrheit ist unser Widerstand, den wir aus der BCS-Theorie haben, zu gering. In der Realität kommen noch weitere Widerstände dazu. Ein Restwiderstand R0 durch irgendwelche Verunreinigungen im Material, also alles, was das Material nicht perfekt macht, steckt hier drin. Durch eingeschlossene Magnetfeldlinien, da reicht das Erdmagnetfeld aus beim Runterkühlen in die supraleitende Phase, um im Supraleiter entsprechende Gegenströme anzuwerfen. Wenn die mal angeworfen sind, sind die da. Das sind auch Verluste, die man dann hat. Ja, und das steckt dann hier in diesem R-Magnet dann drin. Das heißt, unser Oberflächenwiderstand steigt schon mal auf 60 Nanoohm im Vergleich zu den rein nach der BCS-Theorie bestimmten 12,6. Und somit landen wir bei 3,6 Watt. Dann ein ganz entscheidendes Problem: die Verluste, die im Supraleiter entstanden sind, die entstehen ja bei einigen wenigen Kelvin. Wenn ihr diese wenigen Kelvins weghaben wollt, auch von dem niedrigen Temperaturniveau rauskühlen an die Umgebungsluft, dann ist damit ein immenser Aufwand verbunden. Und wenn ihr eine Wärmekraftmaschine verwendet, um das rauszukühlen, ja, dann nehmen wir hier mal so den Carnot-Prozess. Damit kann man sich den Wirkungsgrad ausrechnen von 4 Kelvin auf, also es ist eine inverse Wärmekraftmaschine in dem Fall, von 4 Kelvin auf 300 Kelvin hätten wir einen extrem schlechten Wirkungsgrad. Wir müssen den Carnot-Prozess sogar noch mit einem Faktor 0,25 versehen, weil es gibt keine Maschine in der Realität, die genau wie der Carnot-Prozess arbeitet. Ja? Also das heißt, wir sind Faktor 4 schlechter als der Carnot-Prozess mit den Wärmepumpen und erhalten hier nur 0,003 für den Wirkungsgrad. Das bedeutet, um 1 Watt rauszukühlen, braucht ihr ungefähr 300 Watt Energie. Ja, einfach mit dem Wirkungsgrad gerechnet. Also landen wir bei wesentlich höheren Verlusten. Hier ist sogar noch was eingeflossen, statische Verluste. Die Thermoskanne ist niemals perfekt, genauso auch das thermische Schild um einen supraleitenden Beschleuniger rum. Da hat man immer Wärmeverluste, das ist mit statischen Wärmeverlusten gemeint. Abstrahlung, Wärmebrücken, irgendwo habt ihr immer Flansche. An den Stellen kommt Wärme von außen in den Supraleiter rein, die ihr wieder wegkühlen müsst. Und diese 15 Watt statischen Verluste machen sogar den Hauptteil aus, wesentlich mehr als das, was ja aufgrund der Ströme im Supraleiter angefallen ist. Also total 18,6 Watt. Somit müsst ihr 18,6 Watt von diesem niedrigen Temperaturniveau an die Umgebung schaufeln. Ja, und das kostet euch dann aufgrund des schlechten Wirkungsgrads 6,2 Kilowatt. Bei Normalleitung, okay, da fällt auch noch was negativ in die Waagschale, und zwar die HF-Verstärker. Und die HF-Verstärker, die bei der hohen Frequenz diese Leistung erzeugen, haben einen Wirkungsgrad von 0,6. Hier gäbe es das, um ehrlich zu sein, wird so ein Faktor hier auch nochmal dazu kommen, aber hier ist bei wesentlich geringeren Leistungen, da ist die Effizienz der Verstärker auch noch wesentlich höher. Aber das nur mal so, um grob die im Vergleich zu setzen, ja, wie viel ist denn ein supraleitender Beschleuniger besser? Aber es gibt für beide Beschleuniger trotzdem eine Berechtigung. Das alles wurde ohne Strahl betrachtet. Wenn ihr jetzt euch vorstellt, durch den Beschleuniger läuft noch ein Strahl durch, Der Strahl wird auch noch beschleunigt. Der Strahl, der braucht auch noch Hochfrequenzleistung, die er zieht. Ja, diese Hochfrequenzleistung müsste man hier aufaddieren und hier auch noch aufaddieren, weil ich die auch aufbringen muss. Und somit, wenn mein Strahl einige Kilowatt zieht, ja, dann wird das Verhältnis hier dem Vorteil, den die Supraleitung hat, im Vergleich zur Normalleitung, schlechter. Ja, aber bleibt immer noch besser. Aber es gibt Anwendungen, wo die Normalleitenden ungeschlagen sind, wo eine Supraleitung nicht möglich ist zu bauen, also einzusetzen. Okay, und zum Schluss, die letzten paar Minuten möchte ich noch dafür verwenden, um zu schauen, was passiert denn mit den einzelnen Kenngrößen, die wir jetzt gesammelt haben, wenn wir die skalieren. Also jetzt skalieren wir von einem Hohlraumresonator, von einem zylindrischen, mal die Tankwände. Ohne die Länge mitzuziehen, einfach, wir machen jetzt mal den Radius größer von einem Zylinder. Dann werden wir feststellen, hier steht eine Annahme, es stimmt relativ gut überein, dass die Frequenz direkt mit dem Durchmesser des Resonators zusammenhängt. Ja? Also der hier hätte eine Resonanzfrequenz von gestern habe ich 850 MHz gemessen, und so eine Red Bull Dose, die ja wesentlich kleineren Radius hat, die liegt so bei 3,5 GHz. Die Spannung sollte davon nicht beeinträchtigt sein, ja? Weil wir haben ja nur den Radius skaliert und die Spannung ist ja der Abstand der Platten. Gut, und die gespeicherte Energie, die ist proportional, die hängt dann mit der Frequenz mit f hoch minus 2 zusammen. Okay, die sieht man anhand der Formel, die wir vorhin gezeigt haben, wo die Frequenz drin steckt. Ist ja auch klar, ich tue nicht alle drei Raumkoordinaten vergrößern, somit geht es nicht mit f hoch 3, sondern nur zwei Raumkoordinaten. Und im normalleitenden und supraleitenden Fall hatten wir auch immer Unterschiede. Gut, ja, also das nochmal zum Thema schwache Aussagekraft. Wenn man unterschiedliche Frequenzabhängigkeiten hat, dann kann man diese Kenngröße nicht unbedingt dafür hernehmen, um einen normalleitenden und supraleitenden Beschleuniger miteinander zu vergleichen. Und wenn wir jetzt das Ganze skalieren mit den Größen, die wir dann eingeführt haben, die unabhängig sind von Normalleitung, Supraleitung, weil wir das RS reinpacken oder nochmal durch Q0 teilen, dann finden wir raus, wenn wir diese Skalierung vornehmen, skaliert der Geometriefaktor gar nicht mehr mit der Frequenz. Ja? Und diese Größen, okay, da steckt die Frequenz noch mit drin, allerdings wenn wir das Volumen skalieren, also nicht nur den Radius, sondern auch die Länge eines Zylinders, also alle drei Raumrichtungen, dann skalieren die Kenngrößen mit der Frequenz überhaupt nicht mehr. Ja? Das heißt, ein Resonator im Maßstab 2:1 hätte dann die gleiche Kenngröße, wenn er exakt gleich gebaut worden ist von der Geometrie. Gut, diese ganzen Größen, geometrischer Faktor, spezifische Schallimpedanz und kryogene Last, einfach um es zu vervollständigen, müssen wir ja auch noch anordnen, die sollte man davon separieren. Okay. Und als letzte Folie möchte ich noch einen draufsetzen. Und es ist eine extrem wichtige Kenngröße, nicht für den Vergleich von normalleitenden und supraleitenden Beschleunigern, aber diese Kenngröße ist extrem wichtig, wenn ihr einen supraleitenden Beschleuniger baut. Es ist das Verhältnis vom Oberflächenpeakfeld zum Beschleunigungsgradienten in der Kavität. Warum ist das wichtig? Beim supraleitenden Beschleuniger müsst ihr aufpassen, dass euch der supraleitende Beschleuniger nicht quetscht. Wenn ihr jetzt da entsprechend spitze Geometrien habt, an irgendwelchen Stellen, weil ihr dort Driftröhren einfügt, Tuner einbaut und die nicht entsprechend abrundet, dann habt ihr überall, wo ihr Spitzen habt, auch entsprechende Peakfelder. Die können unter Umständen höher sein als das Feld auf der Strahlachse und euch somit den Supraleiter in der Performance limitieren. Wenn diese Peakfelder einen Wert von 30, 40 Megavolt pro Meter überschreiten, dann führt das nämlich dazu, dass an dieser Stelle Elektronen emittiert werden, Allein aufgrund dieser großen Gradienten werden die aus dem Material ausgelöst. Die landen im Beschleuniger, treffen auf anderen Stellen wieder drauf. Allein die Beschleunigung dieser Elektronen zieht Energie auf. Wenn die irgendwo auftreffen, auf Tankwände gegenüberliegend, erzeugt das Wärmeverluste, die wiederum weggekühlt werden müssen. Kurz, summa summarum, kurz gesagt, das Ding, die Supraleitung bricht euch zusammen. Wenn ihr mit den Peakfeldern zu hoch geht. Das heißt, alles muss schön abgerundet sein. Und wenn ihr es schön abgerundet habt, dann sind eure Peakfelder klein. Und wenn eure Peakfelder im Verhältnis zum Beschleunigungsgradienten klein sind, dann könnt ihr mehr Leistung draufgeben, um ans Limit zu gehen und habt dann wiederum mehr Beschleunigungsgradient. Das heißt, wenn ihr die Kavität so designt, dass euer EP über EA klein ist, dann das steigert euch im direkten Zusammenhang die... erlaubt euch im direkten Zusammenhang näher ans Limit ranzugehen. Ja? Ist klar, oder? Das Gleiche gilt natürlich auch fürs Oberflächenmagnetfeld, weil dann der Supraleiter auch zusammenbricht, wenn ihr auf der Oberfläche ein entsprechendes magnetisches Spitzenfeld habt. Ja, also ein magnetisches Feld, was das kritische Magnetfeld vom Material überschreitet. Dann bricht ihr euch auch zusammen. Genauso kann man in dem Zusammenhang auch ein B-Peak über EA bilden. Okay, und damit möchte ich abschließen und mich bedanken. Und nächste Woche wird Holger Pottlich wieder die Vorlesung übernehmen. Danke.